Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wir wissen, dass es kein Gesetz gibt, das ein Kirchenasyl regelt. Aber wir sagen, wir betreiben hier einen zivilen Menschenrechtsgehorsam. Ziviler Menschenrechtsgehorsam bedeutet, dass wir die EU-Menschenrechtscharta anlegen als die Leitlinien unseres Handelns. Und die sind für uns geltend.
Die Kirchen dürfen die Migrationspolitik kritisieren, aber sie haben nicht das Recht, in die Verfahren einzugreifen und die Verfahren an sich zu ziehen durch Parallelverfahren. Das Recht steht ihnen nicht zu.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich keine Migrationspolitik oder so etwas Asylpolitik über das Kirchenasyl machen. Das wäre Blödsinn, sondern hier geht es einfach tatsächlich darum, Menschen in besonderen Notlagen nochmal die Möglichkeit zu geben, dass ihr Fall nochmal genau geprüft wird.
Natürlich sind Kirchen keine rechtsfreien Räume, aber sie sind besondere Räume und Räume der besonderen Humanität. Und dort in diesem Ausmaß einzugreifen, ist nicht in Ordnung.
Hier stehen sie oft zitternd und verängstigt und schauen, was passiert jetzt eigentlich mit mir. Die Panik ist häufig da, ganz am Anfang ganz besonders. Wenn die Leute hier sind und aufgenommen werden, sind die ganz anders, als wenn die 4 Wochen im Kirchenasyl sind. Dann lächeln sie zum Teil auch wieder.
Das Kirchenasyl, das ist, so sagen es viele Geflüchtete, so etwas wie der letzte Rettungsanker, der verhindern soll, dass sie in ein anderes Land abgeschoben werden. Im Jahr 2024, da gab es insgesamt 2300 Fälle von Kirchenasyl. Zum Teil verbergen sich aber hinter einem Fall von Kirchenasyl auch ganze Familien.
Laut Statistiken gehen fast alle Kirchenasyle für die betroffenen Geflüchteten gut aus. Das heißt, sie können nach einer bestimmten Frist das Kirchenasyl wieder verlassen und werden eben nicht abgeschoben. Allerdings, auch wenn die Zahlen der Menschen im Kirchenasyl in den vergangenen 3 Jahren um fast das Dreifache gestiegen sind, muss man zugleich sagen, verglichen mit den rund 250.000 Asylanträgen im vergangenen Jahr, also 24 insgesamt, sind die 2.400 Fälle an Kirchenasyl nur ein Bruchteil. Sie betragen rund 1%.
Eine politische Brisanz hat das Thema gleichwohl. So kam es in den vergangenen Jahren bundesweit zu 8 Räumungen von Kirchenasylen, so viele wie nie zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum. Zuletzt scheiterte vor 6 Wochen ein Räumungsversuch in Bremen.
Wir fragen nach in dieser Folge unseres Podcasts Vertikal Horizontal. Ist das Kirchenasyl ein notwendiger Akt der christlichen Nächstenliebe? Oder maßt sich hier die Kirche an, über dem Gesetz zu stehen und nach eigenem Ermessen zu entscheiden, wer nicht abgeschoben werden soll? Wie erklärt sich die sehr deutliche Zunahme an Kirchenasylen? Und warum gehen die Behörden offenbar immer rigider gegen das Kirchenasyl vor? Im Studio begrüßen Sie und euch heute Michael Hollenbach
und Florian Breitmeier. Zunächst, da wollen wir nach Bremen schauen. Dort gab es Anfang Dezember den Versuch der Behörden, einen Mann aus Somalia aus dem Kirchenasyl zu holen und ihn nach Finnland abzuschieben. Nach Finnland deshalb, weil er auf seiner Flucht aus dem ostafrikanischen Land durch die halbe Welt gereist ist und irgendwann über Russland dann eben nach Finnland kam. Von dort aber weiter nach Deutschland gereist ist. Doch zuständig für seinen Asylantrag ist nach dem sogenannten Dublin-Verfahren Finnland als erstes EU-Land, das der Mann aus Somalia betreten hat.
Der Versuch, ihn abzuschieben, scheiterte, da sich in der Bremer Zionsgemeinde sehr schnell über 100 Menschen zusammenfanden, um die drohende Abschiebung zu verhindern. Das war das erste Mal, dass in Bremen von den Behörden versucht wurde, ein Kirchenasyl zu beenden.
Und wir schauen auch deshalb nach Bremen, weil es dort relativ gesehen viele Kirchenasyle gibt. Im vergangenen Jahr soll es Kirchenstatistiken zufolge 125 Fälle gegeben haben. Nach Angaben des Bremer SPD-Innensenators Ulrich Meurer sogar 200 Fälle. Wie kommt es zu diesen relativ hohen Zahlen, Michael?
Darüber habe ich mit Bernd Kuschnerus gesprochen. Er ist der Schriftführer, also der leitende Geistliche der Bremischen Evangelischen Kirche.
Sicherlich gibt es verhältnismäßig mehr Kirchenasyle im Land Bremen als in anderen Bundesländern. Auf der anderen Seite muss man sagen, hier haben wir eine bestimmte Stadtsituation. Wir haben ein hohes bürgerschaftliches Engagement, das hier sicherlich auch immer eine Rolle spielt. Bremen ist eine liberale, weltoffene Stadt. Und das zeigt sich möglicherweise eben auch an der Bereitschaft von Menschen, sich für Kirchenasyl stark zu machen und für Geflüchtete stark zu machen.
Dass es in Bremen relativ viele Kirchenasyle gibt, dürfte dem Innensenator Ulrich Meurer wahrscheinlich ein Dorn im Auge sein. Der Sozialdemokrat beklagt, dass die Anzahl der Kirchenasyle in Bremen in den vergangenen Jahren um das Zehnfache angestiegen sei.
Nicht nur ihn stört die hohe Zahl an Kirchenasylen, sondern auch die CDU-Opposition. Frank Imhoff ist Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Er hat mir gesagt, dass er ein Kirchenasyl als Ultima Ratio im Ausnahmefall akzeptieren würde. Allerdings:
Die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Und am Ende des Tages gibt es ein Gesetz, wie Asylverfahren zu laufen haben. Und am Ende des Tages gibt es eine Abmachung von 2015. Und ich erwarte und ich fordere alle Gemeinden hier in Bremen auf, dass sie diese Abmachung auch endlich wieder einhalten. Es darf keinen Bremer Sonderweg geben. Punkt.
Klar wird, CDU-Mann Frank Imhoff und der leitende Geistliche Bernd Kuschnerus blicken schon sehr unterschiedlich auf das Kirchenasyl.
Die Situation ist so, dass wir pro Woche in Kirchengemeinden, aber auch in der Verwaltung hier laufen Menschen auf, 60 bis 80 Anfragen an Kirchenasyl haben. 60 bis 80 Schicksale, Menschen, die gerne ins Kirchenasyl wollen. Und natürlich kommt von diesen fast niemand ins Kirchenasyl. Denn erstens haben wir gar nicht die Kapazitäten und zweitens wird eben genau geguckt, bei wem gibt es überhaupt Aussichten darauf, dass diese Person nachher auch in ein Asylverfahren kommen kann. Das heißt, auch die Kirchen, Gemeinden und dann auch unsere Experten aus dem Verein für Zuflucht gucken sich die Einzelschicksale genau an. Das ist nicht leicht auszuhalten immer, weil es immer um menschliche Schicksale geht, aber es ist eben in den allermeisten Fällen so, dass man das ablehnt. Um das auch nochmal deutlich, die andere Seite deutlich zu machen: Wir haben eben ein großes Problem mit geflüchteten Menschen, dass es geflüchtete Menschen gibt, dass Menschen auf der Flucht sind, dass es Fluchtursachen gibt. Und das bildet sich eben auch ab.
Ich glaube, dass es vielleicht in einzelnen Gemeinden, auch in Bremen, dort ein Verständnis von Asyl gibt, das nicht der Gesetzeslage unbedingt entspricht.
Es geht überhaupt gar nicht darum, Rechtsverfahren oder den Rechtsstaat in Frage zu stellen. Die Antwort ist die, dass auch unser Rechtsstaat Gewissensentscheidungen respektiert. Und dass hier es ja nur darum geht, hier nochmal daran zu appellieren, dass nochmal genau geguckt und geprüft wird. Und da ist es uns schon wichtig, dass diese Standards und Verfahren in guter Weise eingehalten werden. Es geht aber nicht immer nur um den Buchstaben des Gesetzes, sondern manchmal gibt es Fälle, in denen Notlagen gesehen werden, die nicht von Menschen, die nicht immer streng in dieses Raster passen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich keine Migrationspolitik oder so etwas Asylpolitik über das Kirchenasyl machen. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, das wäre Blödsinn, sondern hier geht es einfach tatsächlich darum, Menschen in besonderen Notlagen nochmal die Möglichkeit zu geben, dass ihr Fall nochmal genau geprüft wird, sodass sie die Chance haben könnten, überhaupt in das Asylverfahren hineinzukommen.
Innensenator Ulrich Meurer erklärt, Bremen habe nur wenig Entscheidungsspielraum beim Kirchenasyl, sondern müsse eben bei Abschiebungen das Bundesrecht umsetzen.
Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, es gab in Bremen Anfang Dezember zum ersten Mal den Versuch der Behörden, ein Kirchenasyl zu beenden. Wie ist das denn einzuordnen?
Ja, so Bernd Kuschnerus ordnet das so ein, dass es mit der politischen Großwetterlage zu tun habe.
Möglicherweise mit dem Wahlkampf, möglicherweise gibt es eine veränderte Debatte in der Bundesrepublik. Man ist ja ein bisschen überrascht, wie schnell so Themen, gerade wenn es um Geflüchtete geht, um Migration geht,
um Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen, wie schnell dann so eine Debatte gesetzt wird. Und auf einmal spricht man gar nicht mehr über solche Themen wie Klimawandel, über Themen wie Nahverkehr, über Themen wie die Sicherung, unsere Alterssicherung und all solche Fragen, sondern man spricht auf einmal nur noch über Kirchenasyl. Dabei geht es ja wirklich, wirklich von der Zahl her um ganz, ganz wenige Menschen. Wir haben, glaube ich, so 240.000 Asylanträge gehabt und dann sind 100 oder 200 Menschen im Verhältnis dazu wirklich keine große Zahl.
Wir hatten vorhin gehört, der Somalier in Bremen, der sollte nach Finnland abgeschoben werden, eben in das EU-Land, in das er zuerst eingereist ist. Und das ist ja häufig typisch für Kirchenasyle. Fast alle Kirchenasyle, übrigens sind rund 3/4 aller Fälle in evangelischen Gemeinden und 1/4 in katholischen, fast alle Kirchenasyle sind sogenannte Dublin-Fälle. Es geht, wir sagten das ja auch schon bereits, also um die Rückführung in das europäische Ersteinreiseland und dort soll dann über den Asylantrag entschieden werden.
Ja, die Tatsache, dass Menschen aus dem Kirchenasyl eben in das Ersteinreiseland zurück müssen, das ist für kirchliche Aktivistinnen auch manchmal schwer zu vermitteln. Also warum soll ein Geflüchteter nicht nach Finnland, Polen oder Bulgarien zurückgeschickt werden? Das habe ich auch Dietlind Jochims gefragt. Die Hamburger Pastorin ist Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Nordkirche und sie ist Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche.
Ich kann gut verstehen, dass das nicht unmittelbar einleuchtet. Aber es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum es auch innerhalb Europas nicht zumutbar scheint, dass Menschen abgeschoben werden. Das sind zum einen tatsächlich in manchen europäischen Ländern deutlich und weit bekannte, entwürdigende und menschenrechtswidrige Behandlungen von Geflüchteten. Also was man von griechischen Pushbacks oder ungarischer Flüchtlingspolitik oder bulgarischer Gewalt an den Grenzen gegen Geflüchtete hört, das sind natürlich auch Gründe, warum Menschen sagen, dahin kann ich auf keinen Fall zurück. Und es gibt aber auch Gründe, die haben überhaupt nichts mit den Ländern zu tun, die haben mit Familientrennungen auf der Flucht zu tun und Familienzusammenhängen, die sonst nicht mehr gegeben wären oder auch mit schweren Krankheiten, wo wir dann sagen, diesen Mensch kann man nicht abschieben und sei es sonst wohin, weil er oder sie die medizinische Behandlung hier braucht und die nicht unterbrochen werden darf.
2024 waren rund 2.300 Menschen im Kirchenasyl, aber die Anfragen danach, die sind wesentlich höher, nämlich mindestens 10-mal so hoch. Warum ist es den Geflüchteten so wichtig, ins Kirchenasyl zu kommen?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also es gibt seit 2015 eine Vereinbarung zwischen den beiden großen christlichen Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Und darin wurde geregelt, dass die Kirchen dem BAMF Bescheid geben, wenn eine Person im Kirchenasyl ist. Die Gemeinde verfasst dann ein Dossier über den jeweiligen Fall und sendet dieses Dossier dann zur Prüfung an das BAMF, das den Fall dann nochmal eingehend prüft. Für geflüchtete Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, gibt es quasi zwei Hoffnungswege.
Das eine, und das ist die, die wir verfolgen, ist die inhaltliche Lösung, dass wir also schildern, warum wir als Kirche annehmen, dass hier eine Abschiebung nicht zumutbar ist und eigentlich darauf hoffen, dass die staatlichen Behörden das genauso beurteilen wie wir, dann gäbe es eine inhaltliche Lösung, die hieße, Deutschland sagt, stimmt, sehen wir ein, wir übernehmen diesen Fall und führen hier das Asylverfahren durch.
Doch dieser Weg scheint mittlerweile erfolglos. Das hat mir zumindest Dietlind Jochims erzählt. Entweder würden die Kirchengemeinden jetzt gar keine Antwort mehr vom BAMF, vom Bundesamt bekommen, oder diese Antworten seien zu 99% negativ.
Es gibt bei den Dublin-Situationen aber immer auch den sogenannten Fristablauf. Also wenn die Abschiebung innerhalb einer bestimmten Zeit nicht durchgeführt werden konnte, dann tritt Deutschland in das Asylverfahren ein. Das ist die Perspektive, die meist eintritt bei den Dublin-Kirchenasylen im Moment. Wir arbeiten sehr daran, dass wir auch über die inhaltlichen Punkte wieder besser ins Gespräch kommen.
Und diese Frist, von der Ditlin Jochims gesprochen hat, die beträgt ja in der Regel 6 Monate, nachdem das Ersteinreiseland der Rückführung zugestimmt hat.
Ja, das bedeutet aber nun nicht, dass die Geflüchteten 6 Monate im Kirchenasyl sind oder sein müssten. Oft vergehen Wochen oder Monate, bevor ihnen konkret eine Abschiebung droht. Und das bedeutet dann, manche sind vielleicht einige Wochen im Kirchenasyl, einige auch nur wenige Tage bis eben zum Ablauf dieser Frist.
Und dann hatten wir ja schon davon gehört, dass es offenbar nur noch vergleichsweise wenig Kooperation zwischen den christlichen Kirchen und dem BAMF, dem Bundesamt, gibt, oder?
Ja, das sieht auch Ditlin Jochims mit Blick auf die Vereinbarung von 2015 so.
Das knappe erste Jahr ist das ganz gut gelungen. Wir haben viel miteinander gesprochen, die kirchlichen Ansprechpersonen und die Ansprechpersonen des Bundesamtes. Es gab Telefonate, es gab Rückfragen, es gab wirklich ein Ringen um diese sogenannten guten humanitären Lösungen. Und wir haben in ganz vielen Fällen das auch erreicht, dass es eine inhaltliche Neubewertung gab. Leider ist es seitdem, seit ungefähr 2016, spätestens 2017, in einer Abwärtsbewegung, was die Kommunikation und was die Verständigung angeht. Es gibt kaum noch wirkliche Kontakte, es gibt keine guten Gesprächsebenen und die guten Lösungen werden so natürlich auch weniger. Und seit einiger Zeit sind wir bei einer Erfolgsquote inhaltlich von etwas über 0%. Das ist natürlich nicht das, was wir möchten. Vor allem, weil sich unserer Einschätzung nach nicht die vorgebrachten Härten verändert haben, sondern die Entscheidungspraxis des Bundesamtes.
Jetzt sprechen die Kirchen von gestörten Kommunikationswegen. Wie sieht denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das?
Einerseits ist das BAMF, also das Bundesamt, sicherlich überlastet aufgrund der hohen Zahl von Asylbewerbern insgesamt. Andererseits ist dessen Blick auf das Kirchenasyl nach Meinung von Beobachtern auch restriktiver geworden. So gibt es seit einigen Jahren eine neue Interpretation der Vereinbarung von 2015 durch das BAMF. Und diese Interpretation sieht vor, dass Geflüchtete innerhalb von 3 Tagen das Kirchenasyl zu verlassen haben, wenn das Bundesamt das Dossier der Kirchen ablehnt. Das sehen die Kirchen allerdings anders. Die Geflüchteten bleiben trotzdem im Kirchenasyl. Politiker wie der Bremer Innensenator Ulrich Meurer und der CDU-Fraktionschef Frank Imhoff fordern, dass die Geflüchteten nach der Ablehnung durch das BAMF dann das Kirchenasyl zu verlassen haben.
Alles andere wäre gegen das Gesetz. Und wenn Kirche über dem Gesetz steht, dann funktioniert unser Staat nicht mehr. Wenn ich hier in Bremen sehe, dass dann einfach von der Kirche gesagt wird, ja, aber das haben die nicht richtig geprüft, weil das Ergebnis passt uns nicht. Ja, dann stellt man sich als Kirche über den Staat und das geht überhaupt nicht.
Also müssen die Kirchen dieser Einschätzung dann des BAMFs folgen?
Ja, das ist umstritten. Also das Bundesamt sieht das so. In einem Merkblatt vom November 22 heißt es, wird keine besondere Härte durch das Bundesamt festgestellt, wird dieses Ergebnis der Kirchengemeinde mitgeteilt. Die abgelehnten Asylbewerbenden sollen dann innerhalb von 3 Tagen das Kirchenasyl verlassen. Die Kirchen sehen das aber anders.
Das ist eine Erwartung des Bundesamtes, der die Kirchengemeinden in den allermeisten Fällen nicht entsprechen. Das Bundesamt hat in letzter Zeit häufig den Eindruck vermittelt, es sei nicht nur eine Erwartung des Bundesamtes, sondern es sei ein Teil der Vereinbarung von 2015, dass im Fall einer Ablehnung Kirchenasyle dann beendet werden. Das ist nicht so.
Es wird ja schon deutlich, dass das Verhältnis zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sich in Fragen des Kirchenasyls spürbar abgekühlt hat, also auch seit dieser Vereinbarung von 2015. Aber wie muss man sich so ein Kirchenasyl überhaupt vorstellen? Müssen die Geflüchteten denn die ganze Zeit in einer Kirche bleiben oder können sie sich frei bewegen und wer kümmert sich überhaupt um sie? Michael, du hast ja mal nachgefragt und zwar im hannoverschen Stephansstift. Das ist eine diakonische Einrichtung mit einer eigenen Kirchengemeinde.
Ich habe Pastor Sven Quidcut besucht, der das Kirchenasyl im Stephanstift koordiniert. Zurzeit gibt es dort 27 Männer und 16 Frauen im Kirchenasyl. Die müssen natürlich nicht alle im Kirchengebäude ausharren. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es besondere Unterkünfte für Menschen im Kirchenasyl. Allerdings sollten sie das Gelände auch nicht verlassen. Ich habe Sven Quidcut gefragt, wer denn vor allen Dingen die Menschen sind, die um Kirchenasyl bitten.
Wir hatten im letzten Jahr zunehmend so etwa 30 Anfragen in der Woche. Die können wir natürlich nicht alle bedienen, aber auch nicht bei allen Menschen stellen wir einen Härtefall fest. Wir müssen für jede Person natürlich einen Härtefall beschreiben, um dann zu sagen, dieser Härtefall ist für uns ein Grund, eine Person ins Kirchenasyl zu nehmen. Wo wir auch dann das BAMF auffordern, mit einem sogenannten Härtefalldossier diesen Härtefall zu prüfen und nochmal nachzuschauen. Und wir nehmen vorrangig Menschen aus Syrien auf. Im Moment ist das eine große Gruppe, die um Kirchenasyl bittet. Aber wir haben auch Menschen aus Afghanistan, aus dem Iran, dem Irak. Wir haben auch Menschen aus den afrikanischen Ländern, die um ein Kirchenasyl nachsuchen.
Und ich sage mal ein Häkchen, die Erfolgsquote ist sehr hoch, dass die dann letztendlich auch in Deutschland bleiben können?
Wir haben im Moment den Fall, dass wir keine Prüfung der Härtefälle durch das BAMF zurückbekommen. Also läuft einfach die Überstellungsfrist aus. Das bedeutet, die Zuständigkeit eines Asylverfahrens geht auf Deutschland über. Die Personen melden sich wieder zurück bei der Ausländerbehörde in dem Landkreis, wo sie zugewiesen sind. Dann wird das Asylverfahren wieder aufgenommen und unsere Erfahrung von dem, was wir hören, bei den Personen, mit denen wir in Kontakt bleiben, ist, dass überall eine Duldung und ein Aufenthaltstitel auch ausgesprochen wird.
Das sind ja fast immer Dublin-Fälle. Das ist ja manchmal für Außenstehende vielleicht nicht so leicht zu vermitteln, warum eine Person auch jetzt nicht nach Skandinavien oder Italien, Griechenland, Bulgarien zurückgeschickt werden soll. Wie erleben Sie das?
Ja, das ist leider so, dass die Menschen Pushbacks erleben, auch die Frauen. Es gibt ja eine Route über Russland, dann nach Weißrussland. Dann werden sie an die polnische-litauische Grenze geführt. Und da wird ihnen gesagt, da ist Europa, da geht mal rüber. Aber da gibt es Soldaten, die sie wieder zurücktreiben nach Weißrussland. Es gibt Personen, die haben mehrfach dann diese Pushbacks erlebt, die versuchen es immer wieder. Und dann werden sie dann irgendwann mal aufgenommen in Polen oder in Litauen, Lettland und kommen da ins Camp, werden bedroht, werden angeschrien. Wir hören auch immer wieder, dass ihnen die Handys weggenommen werden, dass die Sachen nach Geld durchsucht werden und ihnen das Geld abgenommen wird. Das sind die ersten Erfahrungen mit polnischen oder auch anderen Sicherheitskräften. Und dann kommen sie in sogenannten Camps. Da ist die Versorgung, auch die hygienische Versorgung, sehr, sehr schlecht. Weiterhin sind dort Sicherheits- und Aufsichtskräfte, die sie anschreien, die sie bedrohen. Und irgendwann, wenn sie in offene Camps kommen und auf die Straße entlassen werden, ohne dass jemand mit ihnen gesprochen hat über ein Asylverfahren, werden sie auf die Straße entlassen und dann machen sie sich auf und schlagen sich in ein anderes Land durch. Dann landen sie hier in Deutschland. Die Fingerabdrücke wurden aber unter Zwang, unter Drohungen von ihnen in dem Ersteinreiseland genommen.
Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, wenn die Kirchengemeinde das nicht akzeptiert, was das BAMF dann schreibt, also eventuell herausnehmen aus dem Kirchenasyl, dann würde sich die Kirche über das Gesetz erheben.
Ja, man mag darüber streiten, ob das ziviler Ungehorsam ist. Wir wissen, dass es kein Gesetz gibt, das ein Kirchenasyl regelt in den Gesetzesvorschriften zu den Ausländerrechten und Bleiberechten oder dem Asylbewerbergesetz. Aber wir sagen, wir betreiben hier einen zivilen Menschenrechtsgehorsam. Dieser Begriff ist mir wichtig und eigentlich auch lieb und teuer. Ziviler Menschenrechtsgehorsam bedeutet, dass wir die Genfer Flüchtlingskonvention, die EU-Menschenrechtscharta, die EU-Menschenrechtskonvention anlegen als die Leitlinien unseres Handelns. Und die sind für uns geltend und die sprechen Menschen die Möglichkeit zu, ein Asylverfahren zu bekommen und auch eine ernsthafte Prüfung, wie ihre Fluchtsituation gewesen ist.
Sven Quidcut vom Diakonischen Stephansstift in Hannover war das. Er hat davon gesprochen, dass es für ihn vor allem die Menschenrechte sind, die bei der Asylhilfe im Vordergrund stehen. Aber Das kann natürlich schon auch zu einem Zielkonflikt führen, wenn nämlich in Einzelfällen die Befolgung bestimmter Migrationsgesetze nicht in Übereinstimmung zu bringen ist mit humanitären Gesichtspunkten, die eben Mitgliedern in Kirchengemeinden wichtig sind. Folgen also die Asylunterstützerinnen in den Gemeinden den gesetzlichen Bestimmungen oder ihrem Gewissen?
Für manche Kritiker des Kirchenasyls, wie zum Beispiel den Bremer Politikwissenschaftler Stefan Luft, ist die Sache ziemlich klar. Also für ihn ist ein Kirchenasyl im Konfliktfall eher eine Option aus früheren Zeiten.
Das stammt aus einer Zeit, in der es weder Rechtsstaat noch Gewaltenteilung gab. Und die gibt es aber heute. Wir haben das ausgefeilteste Asylrecht aller EU-Mitgliedstaaten wahrscheinlich. Und deshalb halte ich es für abwegig, was einzelne Kirchengemeinden da tun und vor allem auch mit welchem hypermoralischen Anspruch sie auftreten. Die Kirchen verstoßen auf diese Weise gegen das Vertragskirchenrecht. Die Aufgabe, Zugang zur Bundesrepublik Deutschland zu erhalten und über das Aufenthaltsrecht zu entscheiden, ist Sache des Staates, nicht der Kirchen.
Vor allem kritisiert Stefan Luft, dass sich einige Menschen in einer Kirchengemeinde anmaßen könnten, über eine Abschiebung zu entscheiden.
Da muss man einfach sagen, dass eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe aus Individuen, die für sich in Anspruch nehmen, besser, kompetenter als das Bundesamt oder die Verwaltungsgerichte die Situation beurteilen zu können, das halte ich für anmaßend, zumal diese Gruppen ja gleichzeitig als Anwälte und Richter auftreten. Also sie haben auch keine andere Möglichkeit, als sich auf die Aussagen der betreffenden Person, die da Kirchenasyl gewährt bekommt, zu verlassen. Und das, finde ich, ist mit den Regeln, grundlegenden Regeln des demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbar. Die Kirchen dürfen die Migrationspolitik kritisieren, das steht völlig außer Frage, aber sie haben nicht das Recht, in die Verfahren einzugreifen und sozusagen die Verfahren an sich zu ziehen durch Parallelverfahren. Das Recht steht ihnen nicht zu. Und das ist sehr problematisch, denn stellen Sie sich mal vor, man würde das auf das Strafrecht ausdehnen und würde sagen, also es geht jetzt nicht nur um Ausländer- und Asylrecht, sondern es geht auch noch um das Strafrecht.
Kritische Worte von dem Bremer Politikwissenschaftler Stefan Luft. Wie wird das aber kirchenpolitisch gesehen? Also man muss sagen, dass sich die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, auf ihrer Synode im vergangenen November eindeutig hinter das Kirchenasyl gestellt hat und vor allem die wachsende Zahl an Räumungen kritisiert hat.
Ja, die Räumungen, also bundesweit 8 in den vergangenen 1,5 Jahren, das scheint doch eine neue Dimension zu sein, so viele wie noch nie, sagt die Hamburger Flüchtlingsbeauftragte Dietlind Jochims.
Dass ein Kirchenasyl geräumt wird, zum Teil mit Sondereinsatzkommandos oder Schlüsseldiensten, die sich durch die Türen bohren, das ist wirklich eine Qualität, die sich für mich nicht verträgt mit dem, dass der Staat ja eigentlich grundsätzlich gesagt hat, wir akzeptieren Kirchenasyl. Und es ist natürlich auch eine Entwicklung, die die Gemeinden und noch viel mehr die geflüchteten Menschen hochgradig verunsichert. Wenn der Schutzraum Kirchenasyl nicht mehr sicher ist als Schutzraum, ist er dann überhaupt noch ein Schutzraum?
Der Kirchenraum wird ja in der Öffentlichkeit von der Tradition her als ein besonders geschützter Raum wahrgenommen. Aber ein Kirchenraum ist eben weder ein rechtsfreier Raum noch ein Ort, wo jetzt ein besonderes Recht gelten würde. Also der Staat, die Polizei hat natürlich das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen sich auch Zugang zu kirchlichen Räumen zu verschaffen. Allerdings gilt es zu bedenken,
die Sakralräume sind ja schon etwas Besonderes. Und was ihr meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan, ist nun wirklich urchristliche Grundüberzeugung, Menschen aufzunehmen, die auf der Flucht sind. Die Bibel ist ein Buch von Menschen auf der Flucht.
Das sagt Anne Gideon, die norddeutsche Theologin und Prälatin, ist so etwas wie die politische Cheflobbyistin der evangelischen Kirche gegenüber der Bundesregierung und der EU.
Der Druck wächst. Es gab auch Abschiebungen aus diakonischen Einrichtungen, dem muss man sich stark entgegentreten. Ich finde, das muss eine Ausnahme sein und das sind Szenarien, die keinem nützen. Und sicherlich auch für Polizistinnen und Polizisten nicht einfach sind. Natürlich sind Kirchen keine rechtsfreien Räume, aber sie sind besondere Räume und Räume der besonderen Humanität. Und dort in diesem Ausmaß einzugreifen, ist nicht in Ordnung.
Eigentlich möchte niemand solche Bilder von Eindringen in kirchliche und religiöse Räume. Und ich hoffe sehr, dass wir in einem verbesserten Dialog wieder da mehr in den Austausch gehen und mehr Verständnis auch für das wecken können, was wir in den Kirchenasylen bewegen möchten.
Und auch der Bremer Politologe Stefan Luft, der das Kirchenasyl sehr kritisch sieht, ist beim Thema Räumungen eher skeptisch.
Die Innenminister der Länder, die Ausländerämter sind für den Vollzug zuständig und damit auch die Innenminister der Länder, werden natürlich diese Auseinandersetzung nicht führen. Das heißt, Polizei, die dann beim Vollzug der Ausreisepflicht tätig wird, in Kirchenräumen, möglicherweise in sakralen Räumen, das hält kein Innenminister durch. Das ist einfach die Kraft des Faktischen.
Wir bleiben nochmal beim Thema der Räumungen des Kirchenasyls. Michael, du warst ja im Diakonischen Stephansstift in Hannover und allein dort gibt es ja zurzeit 43 Menschen im Kirchenasyl. Spielen denn mögliche Räumungen da auch eine Rolle?
Ja, darüber habe ich mit Helene Eisendaub gesprochen. Sie ist pensionierte Pastorin und sie kümmert sich im Stephansstift um die Betreuung der Frauen im Kirchenasyl.
Ich beobachte das als ehrenamtlich. Ich begleite einige Personen im Kirchenasyl. Und da ist durchaus schon meine Erfahrung, dass die mitbekommen, dass geräumt wurde und dass die auch Angst haben, dass sie auch raus müssen aus dem Kirchenasyl. Also wichtig ist eigentlich für mich, fast täglich hinzugehen und immer wieder auch zu sagen, ihr seid sicher hier im Kirchenasyl und ihr werdet hier nicht rausgeholt. Die Panik ist häufig da. Ganz am Anfang ganz besonders, wenn die Leute hier sind und aufgenommen werden, sind die ganz anders, als wenn die 4 Wochen im Kirchenasyl sind. Dann lächeln sie zum Teil auch wieder. Hier stehen sie oft zitternd und verängstigt und schauen, was passiert jetzt eigentlich mit mir.
Wie sieht denn Ihre konkrete Arbeit aus? Kriegen Sie auch ein bisschen mit von den Biografien, von dem Schicksal der Betroffenen?
Also ich versuche regelmäßig Kontakt zu halten zu den Personen alleine, dass sie merken, da ist so eine Sicherheit und da sind Menschen, die interessiert das, wie es ihnen geht. Und da ist eine Verbindlichkeit, da ist jemand, auf den sie sich auch verlassen können. Und dann erzählen die natürlich ihre Situation. Aber ich merke auch, dass sie manches auslassen, weil ein Trauma erzählt man nicht so gerne einer fremden Person. Und das dauert schon lang, bis ein solches Vertrauen da ist und ich dann wirklich diese schlimmen Geschichten auch erzählt bekomme. Meistens behalten sie das erstmal für sich und ich weiß es dann eben von dem Dossier, das geschrieben wurde und kann mich so informieren, was sind denn die groben Sachen, die ich wissen muss.
Was bedeutet das für Sie, wenn Sie auf der anderen Seite mitbekommen, dass andere das eben nicht als Härtefall einstufen?
Das finde ich generell ganz schwierig. Ich finde, dieses Ehrenamt ist ein sehr einsames Ehrenamt, weil ich stehe dauernd in dem Konflikt, mich verteidigen zu müssen. Warum mache ich das eigentlich? Und ich höre auch ständig diesen Satz, was wollen die alle hier bei uns? Und ich selber habe mir vorgenommen, ich möchte weihnachtlich denken. Das heißt, jeder Mensch ist anbetungswürdig, wenn ich das mal so in Anführungsstriche sagen kann. Und ich möchte davon keinen Abstand nehmen, sondern ich möchte jeweils den einzelnen Menschen sehr ernst nehmen und wahrnehmen und mich da auch dafür einsetzen. Also da gibt es für mich auch gar keine Frage mehr, sondern das ist für mich ganz klar. Aber es ist nicht einfach. Und ich merke auch immer wieder, ich bin froh, dass ich eine gute Ausbildung habe, dass ich empathisch sein kann, aber da professionell mit umzugehen weiß und mich auch abgrenzen kann. Weil diese Schicksale, die wir ja nun ständig hören, die können auch, ja, können einen Menschen auch weichspülen, auch im Ehrenamt. Und da muss ich aufpassen. Ich kann ja nicht zerfließen vom Mitleid, sondern ich muss ja handlungsfähig bleiben. Und das möchte ich ganz gerne. Aber ich möchte den Menschen im Blick behalten.
Ist das eigentlich auch ein Ehrenamt, was einem eine gewisse Genugtuung verschaffen kann, wenn man sieht, die Frist ist abgelaufen und derjenige oder diejenige kann dann erstmal in Deutschland bleiben?
Ja, Genugtuung, ich würde sagen, das macht einen glücklich und sehr zufrieden, wenn man mitkriegt, diese Leute dürfen jetzt hier bleiben. Sie sind Teil unserer Bevölkerung und wir haben sie ein Stück begleiten können, dass sie hier sind. Also ich bin da eher so emotional, dass ich denke, ja, ich freue mich mit denen. Aber so eine Genugtuung, das klingt so nach Sättigung und das habe ich nicht. Sondern da ist eher so eine Freude und so eine Dankbarkeit, dass es gelungen ist.
Soweit die pensionierte Pastorin Helene Eisendaub, die im hannoverschen Stephanstift Frauen im Kirchenasyl begleitet.
Die Räumungen von Kirchenasylen sind ja nicht nur für Menschen, die sich zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe engagieren, ein Indiz dafür, dass das gesellschaftliche und auch politische Klima rauer wird, wenn es um migrationspolitische Themen geht. Obwohl die Zahl der Asylanträge in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 30% zurückgegangen ist, die Zahl der Abschiebungen um ein Fünftel gestiegen ist, beherrscht das Thema doch auch den Bundestagswahlkampf. Das sieht Anne Gideon so, die Bevollmächtigte des Rates der EKD im politischen Berlin.
Das nehme ich ganz stark wahr, auch jetzt in den letzten Wochen durch die verkürzte Wahlkampfzeit und diese insgesamt dünnen Nerven, die alle Leute haben, auch als Angst wiederum. Auch die moderateren Parteien der politischen Mitte haben einfach Angst vor dem Druck der steigenden rechtsextremen Parteien in den verschiedenen europäischen Ländern, aber eben leider Gottes auch hier in Deutschland. Und auf dieser Folie wird es dann oft ausgefochten. Und das ist dem Thema individueller Härten und auch dem Thema des Engagements vor Ort, was eben auch zur DNA des Christlichen gehört, sich für den einzelnen Menschen in Not einzusetzen. Dafür ist es nicht gut, wenn das in diesem Maße parteipolitisch instrumentalisiert wird.
Auseinandersetzen müssen sich die Kirchen auch immer wieder mit dem Vorwurf, es gehe ihnen beim Kirchenasyl nicht nur um das einzelne Schicksal von Menschen, die abgeschoben werden sollen, sondern es gehe ihnen insgesamt um das Thema Migrationspolitik.
Das weise ich entschieden zurück. Humanität im Einzelfall. Die Begründung fürs Kirchenasyl ist die Not des Einzelnen und die Tatsache, dass Kirchen bereit sind, sich im Detail dafür einzusetzen, dass diese Härten möglichst gemildert und abgewendet werden.
Jedes Kirchenasyl ist eine individuelle Entscheidung für die Situation der Menschen, um die es gerade geht. Aber natürlich haben die Erkenntnisse, die wir aus den Berichten von Menschen bekommen, die im Kirchenasyl sich befinden, natürlich ziehen wir aus denen auch Schlüsse. Und wenn wir 150 Mal hören, wie bissige Hunde in Bulgarien auf entkleidete Geflüchtete gehetzt worden sind, dann scheint es uns nicht mehr nur 150 Mal ein individueller Ausnahmefall zu sein, sondern dann erkennen wir natürlich ein System darin.
Das erläutert Dietlind Jochims, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Und sie fügt noch an:
Was Kirchenasyl auch bewirkt, das ist gar keine migrationspolitische Veränderung, aber ich glaube, es ist ein kleiner gesellschaftspolitischer Veränderungsfaktor, dass wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie ganz unmittelbar etwas bewirken können, dass sie ganz unmittelbar anderen hilfreich zur Seite stehen können, dann trägt das etwas bei zu einem gesamtgesellschaftlichen Klima, nicht nur für die Menschen, die helfen, sondern auch für die Menschen, die Hilfe erfahren haben. Und wenn man es ganz groß aufmachen will, dann hoffe ich mit dem Kirchenasyl nicht nur auf eine menschenrechtsbasiertere Politik, sondern auch auf eine Gesellschaft und auf eine Kirche und auf eine Politik, die mehr Miteinander und mehr Solidarität leben kann.
Das sagt die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, Ditlind Jochims. Und sie weiß, das Thema Kirchenasyl wird die Politik, die Gesellschaft und die Kirchen ganz sicher weiter beschäftigen. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Und für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse: vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de.
Diesen Podcast kann man auch abonnieren. Man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de/info oder auch in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.